danken über die Bergpredigt. Wir dürfen vielleicht uns selber noch korrigieren, in ganz einfacher Weise, nicht Gedanken über die Bergpredigt hinweg, sondern Gedanken der Bergpredigt selbst. Gedanken Gottes sind das. Eine erste Orientierung. Matthäus 10, Vers 6. Matthäus 10, Vers 6. Vielleicht Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Gehet nicht auf einen Weg der Nationen und gehet nicht in eine Stadt der Samariter. Gehet aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ist das eine Wegorientierung? Zweiter Zeuge, Kapitel 15, Vers 24, wieder Matthäus. Noch deutlicher. Vers 23, er aber antwortete ihr nicht ein Wort, dem kananitischen Weib. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und dieses Wort galt für das ganze irdische Leben Jesu Christi, des Sohnes Gottes. An wen ist also das wunderbare Gesamte der Aussprüche Jesu auch in der Bergpredigt gerichtet? Antwort: nicht an uns, sondern nur an wen? An die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Au. Bruder Muhl, bist ganz sicher, gleich am Anfang solche Scheidung zu vollziehen. Die vollziehe nicht ich, die hat der Heilige Geist im Worte Gottes schon längst vollzogen. Matthäus 5. Weitere Vororientierung, Vers 17, Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Merken wir uns den Ausdruck, das Reich der Himmel. Von dem hat schon Daniel, der Prophet der Zeiten, auf seine Weise die Bezeichnung schriftlich festlegen dürfen, müssen. Da musste der König Nebukadnezar erstens mal lernen, dass nicht er herrscht über alles, sondern dass die Himmel herrschen. Und wenn solange die Himmel herrschen, ist es der einzig wahrhaftige Gott, die himmlischen Majestäten die Vollmacht gegeben hat, einmal auf ihre Weise als herrliche Geschöpfe Gottes von den Himmeln her zu herrschen über die Erde. Dann herrscht nicht Gott selbst und nicht Christus selbst, sondern dann herrschen die Himmel, dann herrschen himmlische Majestäten mit ihrer Weisheit, welche auch eine kosmische Weisheit ist und auch keine göttliche. Merken wir uns, Reich der Himmel ist nahe gekommen. Was heißt das praktisch? Was haben wir da praktisch zu verstehen unter dem Ausdruck Reich der Himmel? Ganz klar, das tausendjährige Reich. Herrschen da die Himmel? Was lesen wir im Propheten Micha? Ausgerechnet, wo die Zustände des tausendjährigen Reiches umschrieben werden, unter anderem gewaltig in der Aussage von kaum einem Gläubigen geglaubt, nämlich jede Nation, jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes, seines Elohim. Wir aber, jetzt Haus Israel, wir werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Die Hoheiten, denen Gott mit dem Chef Satan, den unser Gott bis heute noch ehrt mit dem eigenen Gottestitel, Gott, ihn ehrt, er ist der Gott, griechisch Theos, genau das gleiche Wort für unseren Gott. Er ist der Theos und Achon, das heißt Anfangsfürst dieses bösen Zeitalters. Und Anfangsfürst ist er über den ganzen Kosmos, über die ganze Schöpfung. Anstelle dieser von Gott zu Göttern erhobenen Majestäten und Söhne des Höchsten, haben wir früher schon hier gelernt, die heute herrschen, und deshalb sieht es so aus, wie es aussieht, auf unserer Erde und in der unsichtbaren Welt. Und was da geschieht. Ja, bitte? Schaut, dass Robert Schad nicht neben mir steht. Lebendige Bibellexikon. Ja, vielleicht Micha. Könnt ihr um Micha 7 herum sein? Ja, das ist wichtig. 4. Micha 4, Vers 5. Da heißt es im Vers 4, und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum. Niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund Jehovas, der Herrscher, hat geredet, denn alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Und dieser Gott Israel, der Gott, der höchste Gott, nennt sich immer wieder, ich bin der Gott der Götter, die er, himmlische Majestäten vorerst, zu Göttern erhoben hat. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle und Söhne des Höchsten. Ja. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Ah. Die Frage war ja, herrschen im tausendjährigen Reich die Himmel, bitte. Da hat Gott anstelle der jetzt satanisch orientierten Götter, die alle, wenn der Herr gekommen ist, die Macht und Herrlichkeit und die ganze Macht der Bosheit schachmatt gesetzt hat, sie gefangen setzt oder schon den Gerichten übergeben hat, dann setzt er anstelle dieser satanisch orientierten Götter und Dämonen, setzt er jetzt heilige Engel ein. Von den heiligen Engeln, die damals das Gesetz angeordnet haben. Verstehen wir dann auch, dass im tausendjährigen Reich das Gesetz ausgehen wird von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und dass im tausendjährigen Reich dann nicht die Gnade herrschen kann, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind dann die Grundlagen des Thrones Jesu Christi, der sich noch einmal, um diesen heiligen Engel gegenüber gerecht zu sein, sich noch einmal unter ihr Gesetz stellt und da im tausendjährigen Reich sich zur Verfügung stellt. Jetzt zurück zum Thema. Das war Micha 4. Matthäus 5. Nochmal, noch ein Wort aus Matthäus 4. Wir haben beachtet, dass die Rede vom Reich der Himmel, Zustände, wo die Himmel herrschen, das war es. Und dann Vers 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Bitte, nicht das Evangelium der Gnade. Bitte. Das Evangelium des Reiches. Wir werden den Unterschied heute Abend aufs Neue wieder ganz deutlich zur Kenntnis nehmen können, wenn wir wollen. Wir müssen nicht. Das Evangelium des Reiches, Stichwort, Prägestempel für das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke. Aha. Ist das unter dem Evangelium der Gnade auch der Fall? Heilt hier Jesus Christus sofort jede Krankheit und jedes Gebrechen? Wir müssen direkt sagen, im Gegenteil. Nur ausnahmsweise. Nur ganz ausnahmsweise. Je mehr das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes allein durch den Apostel Paulus ihm gegeben, verkündet wird und geglaubt wird, verstanden wird, beherzigt wird, umso weniger sind Krankenheilungen und Wunder und Zeichen vorhanden. Umso mehr erlaubt sich Gott um der Herrlichkeit dieses Evangeliums der Gnade willen, uns zu behandeln, wie er den Herrn Jesus in Niedrigkeit hat behandeln lassen. Von den Frömmsten einerseits und von jeder Gattung von seinen Feinden hat misshandeln lassen, hat leiden lassen. Und heilte sie alle. Und zwar, sie brachten ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, nämlich Besessene und Mondsüchtige, Gelähmte, und er heilte sie. Und so weiter. Und es folgen ihm große Volksmengen von Galiläa, Dekapolis, Jerusalem, Judäa, und jenseits des Jordan. Und jetzt sieht er die Volksmengen, das ist auch typisch, Volksmengen, wurden beim Apostel Paulus auch Volksmengen bekehrt, an einem Tage Tausende. Nein. Nur wenige, nur etliche. Das ist ein Unterschied. Jetzt Kapitel 5. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Aha. Was heißt das schon? Wir haben hier schon immer wieder gelernt dürfen, unter Bergen versteht das Wort Gottes Weltreise. wie ein Berg nach unten möglichst breit verankert ist, sicherstellt auf der Erde. Und jeder Berg hat eine Spitze, einen Gipfel, ein Haupt, sagt die Schrift. So will sich jedes Reich in dieser Welt möglichst sichern nach unten, Basis sichern, erweitern und hat eine Regierung oder einen König, ein Haupt über sich. Die sieben Berge, die du sahst, sind sieben Reiche und sieben Könige, die Häupter, die Spitzen. Also was wir gehört haben, das Reich der Himmel auf dem Berg. Stimmt ganz genau überein. Er beginnt, er setzt sich, seine Jünger treten zu ihm, er tut seinen Mund auf und lehrt sie und spricht. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wann? Ja, im Reiche der Himmel. Und die Armen im Geiste, die ersten, die Jesus erwähnt, ihr besonders, in erster Linie, ist das Reich der Himmel vorgesehen. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land, die Erde besitzen, ererben sogar. Stimmt das heute? Ich hoffe, wir alle, da sei einer sanftmütiger als der andere. Wie viel Erdreich haben wir dadurch im Besitz bekommen? Da sind wir um alles gekommen heute, um alles kommen wir da. Je sanftmütiger wir jetzt sind, umso mehr kommen wir um alles, um jeden Besitz. Und sogar noch um alles, was wir noch irdisch menschlicherweise als Erben eines Onkels zu gut hätten, nicht? Das nehmen uns die Ungläubigen um unser Sanftmut willen auch noch weg. Stimmt's? Oder habe ich recht? Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Was sind das alles? Zukunftsverheißungen, bitte. Der Geist Gottes wusste genau, dass Israel das damals ihn verwerfen werde. Sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Aha. Merken wir? Was haben wir uns hier zu merken? Ich darf gleich ein später erscheinendes Wort hier anführen. Mit welchem Maße ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Stimmt das für uns auch beim Evangelium der Gnade? Dann wäre es keine Gnade mehr. Glückselig sind die Barmherzigen. Sie werden in dem Maße, wenn sie gerichtet werden, Barmherzigkeit erlangen, wie sie vorher Barmherzigkeit geübt haben. Also, was? Bedingung. Kein Geschenk. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Alles wunderbare Verheißungen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Nicht nur Friedfertigen, sondern Friedenstifter. Sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. So, jetzt sind eine Anzahl dieser Seligpreisungen oder die eigentlichen Seligpreisungen vorbei hier in Matthäus 5. In Lukas 6 finden wir den Herrn Jesus ähnliche Dinge bezeugend und nicht nur grundsätzlich etwas anders, sondern auch an einer anderen, wie soll ich sagen, geografischen Stelle. In Matthäus 5 steigt er auf den Berg und setzt sich auf den Berg hier oben. In Lukas 6 kommt er vom Berg herunter mit den Jüngern und stellt sich auf einem ebenen Platz unten auf. Matthäus beginnt: Glückselig die Armen im Geiste. Das heißt, die geistlich Armen, also nicht etwa die Irrsinnigen sind hier gemeint, sondern solche, die wie der Sünder da hinten in der Synagoge an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der wusste geistlicherweise in Wahrheit vor Gott, wie groß er, was für ein Sünder er vor Gott ist. Ja, der ist geistlicherweise arm. Ja. Ist elender Mensch. Ne? Geistlicherweise arm. In geistlichem Verständnis. Und zweitens, Matthäus, also hier die Armen im Geiste, und dann die Trauernden, und dann die nach Gerechtigkeit hungern. Und bei Lukas, das alles ganz irdisch, praktisch, sachlich. Da heißt es, glückselig die Armen, nicht im Geiste, nicht die geistlich Armen, einfach die Armen. Und dann nicht die Trauernden, sondern die Weinenden. Die Weinenden. Ganz irdisch praktisch bei Lukas. Das sind wunderbare Unterschiede, die wir gut tun zu beachten, aber da darf ich nur kurz darauf hinweisen. Wir dürfen diese Punkte kurz noch einmal ansehen. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihr ist das Reich der Himmel. Da habe ich schon darauf hingewiesen. Nicht am Verstande schwach heißt das, sondern die geistlicherweise nach der inneren Stellung zu Gott erkannt haben, ich elender Mensch, ich bin verloren. Mit mir ist aus. Zweitens, glückselig die Trauernden. Ein wunderbares Wort von Salomo, direkt tiefen psychologischer Natur. Er darf schreiben, auch bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Stimmt das? Ja, ob es uns passt oder nicht, es stimmt. Warum? Weil unser Gott schon als Schöpfer nicht anders kann, gegenüber jedem seinem Geschöpf, dem er Traurigkeit auferlegt hat, zu innerst in deren Herzen irgendeinen Trost dazu reichen, wie nur er trösten kann. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln, ist eine Witwe traurig. Nicht nur die ersten 7 Tage. Braucht es da etwas, das Herz einer Witwe zum Jubeln zu bringen? Das ist die Treue unseres Gottes. Also glückselig die Trauernden. Da gibt Gott schon hier in diesem Leben ein Angeld. Drittens, die Sanftmütigen. Ja, ist die Frage. Diese Worte, alles das, hat Jesus nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel geredet. Heißt das, das geht uns gar nicht an? Wie ist hier die richtige Stellungnahme? Ein Vater hat 2 Söhne. Ich nenne jetzt nicht Jakob und Esau, sondern ich nenne jetzt, der eine heißt Jakob und der andere heißt Paul. Der eine heißt Paulus und der andere heißt Jakobus. Haben die beide ein und denselben Vater? Antwort: Na ja, natürlich. Aber wenn jetzt der Vater einen Brief an seinen Sohn Paulus schreibt und einen anderen Brief an seinen Sohn Jakobus, darf er das? Dürfen die beiden Brüder, weil sie einander lieben, jeden persönlichen Brief seinem Bruder zum Lesen weitergeben? Ist das in Ordnung? Vollständig in Ordnung. Ist es aber auch noch in Ordnung, wenn der Jakobus genau das macht, was der Vater dem Paul geschrieben hat? Und wenn der Paul genau das macht, was der Vater dem Jakob geschrieben hat, ist dann auch noch in Ordnung? Aha, geht darum. Wir können uns als unter dem Evangelium der Gnade Gottes stehen, freuen über alles, was Gott hier vorerst nur dem Hause Israel übergeben hat, nur für sie reserviert hat. Dürfen wir uns da freuen? Bitte. Ah ja. Und weil, entschuldigt, was ich jetzt sagen muss, und weil uns Gott in Christo durch das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes mehr gegeben hat als den verlorenen Schafen vom Hause Israel hier, unter Gesetz noch, mehr gegeben hat, sind wir schuldig, diese Dinge und ihre Ordnungen nicht nur zu verstehen, sondern uns mit ihnen zu freuen, weil wir die Sache verstehen. Aber wir können nicht erwarten, dass die verlorenen Schafe vom Hause Israel uns verstehen. Der, dem mehr geschenkt ist, ist schuldig, den zu verstehen und mehr zu lieben, dem weniger gegeben ist. Und kann nicht erwarten, dass der, der dem weniger vergeben ist, nicht versteht. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Nehmen wir gerade Jakob und Paul. Wir urteilen, dass ein Mensch vor Gott gerecht wird durch Werke und nicht durch Glauben allein, Jakob. Wir urteilen, dass Mensch aus Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke. Paul, was gilt jetzt? Antwort: Beides zu seiner Zeit an seinem Platz. Aber bitte kein Durcheinander machen. Bitte. Gerechtigkeit. Bitte? Gerechtigkeit. Zweierlei Gerechtigkeit. Einmal mit Werken, weil da Engel richten dann, die Jesus vor sich herstellt. Die müssen Werke sehen, die können in das Herz gucken. Und wir allein es mit dem Herrn selbst zu tun haben zu dürfen, ohne Engel und ohne irgendwelche kreatürlichen Mitwirkungen mit dem Herrn selbst, er selbst, der Gott des Friedens selbst aber wird und der Herr Jesus selbst aber wird kommen und so weiter. Ja. Der weiß, ob er selber einen solchen Glauben in unsere Herzen gesenkt hat, der uns vollkommen macht, gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Das weiß der Herr, das wissen die Engel nicht, die müssen sehen. Jakobus sagt, zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken. Das kann ich, kann der, dessen Glauben da drin verankert ist, kann das gar nicht zeigen. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Wäre ich da fein weg? Flott raus, ne? Ah ja, der begehrt etwas zu sehen, bitte. Und wir hören und glauben und sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was haben wir für ein gutes Werk tun können? Gar nichts. Nur Dankeschön sagen. Dankeschön sagen. Und so können wir weiterfahren. In dem Einzelnen könnten wir weiterfahren. Lukas, also, ja, vielleicht noch Lukas 6, Vers 20. Lukas 6, Vers 20. Aha. Da ist das Beispiel, das ich schon angeführt habe. Und er hob seine Augen auf zu seinen Jüngern und sprach, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert. Da steht nicht von Gerecht nach Gerechtigkeit, einfach buchstäblich hungert. Ist das auch in Ordnung? Ah ja, wer muss im tausendjährigen Reich hungern? Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen. Ähnlich, aber ganz praktisch. Ganz praktisch ist im tausendjährigen Reich der Fall. Muss keiner hungern. Und jetzt weinen, die können dort lachen. Wie unser Gott lacht. Also, weiter. Einige entsprechenden Aussagen. Das Evangelium des Reiches, so nennt es die Schrift, hat als wesenhafte Bestandteile Sachwerte. Schon der Begriff ein Reich ist keine Person, sondern eine gewaltige, wunderbare Sache. Eine Macht. Das Evangelium des Reiches besitzt in der Hauptsache Sachwerte. Aber auch Sachgeheimnisse. Euch ist es gegeben, sagt Jesus seinen Jüngern, die Geheimnisse des Reiches zu verstehen. Die Geheimnisse des Reiches. Entsprechend dem Evangelium des Reiches. Ja, gibt es sonst noch etwas? Gibt es auch ein Geheimnis Gottes selbst? Antwort? Laut und deutlich, ja. Wir sollten eigentlich alle jetzt sagen, ja, Amen, Halleluja. Ne? Warum? Das Geheimnis des Leibes des Christus ist das Geheimnis Gottes. Verstehen Engel und Menschen nicht, je heiliger und je frömmer sind am wenigsten. Das Geheimnis Gottes ist vollendet. Da ist bei uns schon der Richterstuhl Christi vorbei. Und dann ist das Geheimnis Gottes, des Leibes des Christus, vollendet. Halleluja. Das Geheimnis Gottes, gibt es auch ein Geheimnis des Christus? Ja, worin besteht denn das? Ist das auch nur an die verlorenen Schafe vom Hause Israel gerichtet? Das Geheimnis des Christus, Epheser 1, das besteht worin? Dass Gott eines Tages das ganze erschaffene Weltall unter Jesus Christus, unter ein Haupt zusammengefügt hat. Dann ist das ganze Weltall nicht mehr ein Reich oder das etwas, sondern ein herrlicher, menschlicher, göttlicher Organismus. Ist das mehr als ein Sachgeheimnis? Das sind dann beim Evangelium der Gnade Personalgeheimnisse. Sind die noch wertvoller als Sachgeheimnisse? Ja, dem Satan mit seiner Mammonskultur und Taktik, dem sind Sachwerte viel wichtiger, weil er damit alle Geschöpfe in seiner Zange hat. Mammon. Das kommt ja alles auch noch in der Bergpredigt. Liebe Geschwister, also wir hätten heute Abend Gelegenheit, eine Troas-Versammlung durchzuführen, bis um Mitternacht vorerst. Und da wäre keine Gefahr, dass hier einer vom dritten Stock um Mitternacht herunterfällt, weil wir mehr geschossen sind. Nicht? Schade, denn dadurch, dass erst um Mitternacht einer eingeschlafen ist bei Paulus, das ist bei uns früher schon der Fall gelegentlich, nicht? Hat bewirkt, dass um Mitternacht die ganze Gesellschaft durch den Fall quick lebendig wurde, sodass Paulus nachher, als er denn lebendig wieder darstellen konnte, weiterfahren konnte, bis die Sonne aufging, bis der nächste Tag anbrach. Wollen wir das heute Nacht so halten? Ja, das wäre eigentlich richtig. Denn die gewaltigen Zusammenhänge hier, ja, die wären jetzt genau angetan für eine Troas-Versammlung. Da ich aber etliche Geschwister kenne, die es morgen nicht so schön haben wie ich, die gleich morgen wieder an die Kantare müssen, umso mehr als es Sonntag ist, wie auch in Israel jeder hohe Priester, jeder Priester am Sonntag 7-mal mehr arbeiten musste als am Werktag, nicht? Was Schlachtopfer und dergleichen Dinge betrifft. Also auch hier will ich mich doch bescheiden und wieder mal auf die Uhr gucken. Es ist jetzt kurz 8:45. Was wollen wir sagen?
Wir nehmen ein paar Zettel nach 9, dann wird es 10.
Ja, nein, also ich zähle auf 8:45. Also das muss schon einigermaßen wissen. Also Geheimnis des Christus, das All in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen, was wir jetzt sein dürfen, Leib des Christus, Glieder am Leib des Christus, das wird ja mal das ganze All sein. Wunder. Können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Und weil er seiner Sache ganz sicher ist, kann er gegenwärtig glückselig sein. Trotz allem, was er da sieht und hört und wahrnehmen muss. Und wie wir unterwegs einig wurden, die Person, die am meisten leidet, in der ganzen Schöpfung, und außerhalb der Schöpfung ist unser wunderbarer Gott und Vater in Christo Jesu. Gibt es auch ein Geheimnis des Evangeliums? Oho. Das Evangelium kennen alle Gläubigen. Aber das Geheimnis des Evangeliums? Wenn die alle katholisch wären, die das nicht kennen, ne, würden sich schon mal bekreuzigen, wenn man nur davon spricht. Ne. Entschuldigt. Gibt es sogar ein Geheimnis der Gottseligkeit? Und steht von dem geschrieben, dieses Geheimnis ist groß, kündlich groß, Ist das Geheimnis der Gottseligkeit? Ja, bitte, was wissen wir schon anzufangen mit der Gottseligkeit? Sag? Geheim, geschweige denn noch vom Geheimnis der Gottseligkeit. Liebe Geschwister, wäre es höchste Zeit, dass wir unsere Bibel noch mehr studieren und dem Herrn sagen, Herr, ich erkenne immer mehr, wie wenig ich dich erkannt habe und wie wenig ich weiß von deinem herrlichen Gotteswort. Den unausspürbaren Schätzen deines Wortes und der Herrlichkeit dessen, was du uns in Christo alles geschenkt hast. Also, hier Personalgeheimnisse Gottes des Höchsten und seines Sohnes und des Heiligen Geistes, Personalgeheimnisse, die im Herzen Gottes verborgen sind, zu den Tiefen Gottes gehören und die wir durch den Geist, der uns gegeben ist, fähig gemacht worden sind, zu erforschen, obwohl sie unausforschlich sind. Lesen wir weiter in Matthäus 5. Nun sagt er in Vers 13 zu den verlorenen Schafen im Hause Israel, ja übrigens, an wen hat er hier auf der Bergpredigt bei Matthäus und an wen bei der Predigt in Lukas? An wen hat er sich da gerichtet, haben wir beachtet? Bitte?
An die Jünger.
Nur seine 12 Jünger. Seine 12 Jünger. Warum? Die 12 sind ja auserwählte Repräsentanten der 12 Stämme. Sie werden ja wann auf 12 Thronen sitzen? Sind sie vor 2000 Jahren auch schon auf 12 Thronen gesessen? Aha, merken wir etwas. Hat ihnen der Herr das verheißen? Jawohl. Wann sitzen sie auf 12 Thronen? Im tausendjährigen Reich. Um was zu tun? Die 12 Stämme Israels zu richten. Und jetzt sagt Jesus ihnen, ihr seid das Salz des Kosmos, der Welt. Aha. Ihr seid das Salz der Erde, merken wir. Das Reich der Himmel ist nicht in den Himmeln, sondern auf der Erde, nur sind hier himmlische Zustände angeordnet. Mit himmlischen Herrschern. Unter dem Vorsitz Jesu Christi und der 12 Apostel. Ihr seid das Salz der Erde. Vers 14 an die 12. Ihr seid das Licht der Welt. Und was für den Zwölfen gilt, gilt natürlich für die 12 Stämme. Ne? Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Stimmt das von Jerusalem? Ja. Ja, und wir, die Gemeinde des Leibes des Christi, auf welchem hohen Berg sind wir aufgestellt worden von Gott? Dass wir nicht verborgen sein können. Was hat Gott mit uns gemacht? Vor Engeln und Menschen verborgen. Direkt das Gegenteil. Merken wir die Unterschiede. Kann nicht verborgen sein. Vers 16. Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen.
Bitte Kassette wenden.
Guten Werke, ein Problem für sich. Jesus Christus sich in seiner Erniedrigung in Menschengestalt als dem Fleische nach über die Maria als Jude geboren, in Menschengestalt. in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, äußerlich und innerlich der Heilige Gottes, der von Sünde nicht wusste. Dass er eines Tages auf die Frage der Schriftgelehrten und der Pharisäer, ja, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Aha. Sind das Werkleute, Werktätige? Eine Frage, die nicht mit menschlichen Worten nicht schärfer und markanter gestellt werden könnte. Was sollen wir Juden tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Antwort Jesu: Das ist das Werk Gottes, dass ihr dem glaubt, den er gesandt hat. Also was haben Sie für Werke zu tun? Nur die Gabe Gottes anzunehmen. Vers 17. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, ja, bitte es, Schafe Israels, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Aha. Aha. Unter D, was schreiben die da? D, das heißt, in ganzer Fülle darzustellen. Na gut. Nicht aufzulösen, nicht zu zerstören, sondern zu erfüllen und zu bestätigen. Ah. Weil Jesus sich in dieser Menschengestalt der Niedrigkeit unter dieses Gesetz vom Sinai nicht nur hat stellen lassen, so lesen wir im Galaterbrief, sondern er hat sich direkt identifiziert mit diesem Gesetz. So dass, wenn geschrieben steht, verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt, war er bereit, sich mit diesem schwersten Fluch zu identifizieren. Zu sagen, hier bin ich bin der Mann. Und was geschah? Dass dieser Heilige Gottes sich identifizieren hat lassen mit diesem schrecklichsten Fluch des Gesetzes. Hat Gott also jetzt das Gesetz bestätigt, wenn er sich selber in Christo unter den unbarmherzigsten Fluch stellt und den an sich ausüben lässt? Hat er dann das Gesetz bestätigt und an sich erfüllen lassen? Liebe Geschwister, aber so gründlich erfüllen lassen und bestätigt, dass nach dieser Erfüllung und Bestätigung auf Golgatha das Gesetz nichts mehr rechtsgültig anzumelden hat an irgendeiner Anklage gegenüber irgendeinem Geschöpf. Warum? Weil Christus auf Golgatha wie viel Sünde der Welt weggetragen hat. Aufgelöst hat. Warum? Weil er alle Flüche des Gesetzes gegenüber allen Geschöpfen an sich hat austoben lassen, bis zur Neige, und alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat, bis auf den letzten Heller und Pfennig. Wer will da nochmal fordern? Ja, es gibt solche, die fordern immer noch. Merken es nicht. Merken es nicht. Weiter. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jot oder ein Strichlein von dem Gesetz verloren gehen, vergehen, solange nicht alles geschehen ist, was geschrieben steht. Aha. Bestätigt er hier nicht nur jedes Wort im Alten Testament und nicht nur jeder Buchstabe im Alten Testament Hebräisch, ist Wort Gottes, voll Heiligen Geistes, sondern jedes Pünktlein und Strichlein dabei noch. Bruder Muhl, das geht aber zu weit. Ja, dann geht der Herr Jesus zu weit. Ging er je zu weit? Aber bitte, hat er das Gesetz und die Propheten bestätigt? Wie keiner vorher und währenddem ihn und bis heute nicht. Zuletzt kein Theologe, keiner der Bauleute, Fachleute, punkto Religion. Die zuletzt. Die so, dass er der Beste unter ihnen ist, der die besten, meisten Beweise bringen kann, dass die Bibel unmöglich Gottes Wort sein kann. Das ist heute der Beachtetste. Ich weiß, was ich davon sage. Ich weiß auch, was das für Konsequenzen haben könnte für mich. Aber brauche ich mich fürchten? Oh. Was soll ich machen? Was sagt denn Lukas da? Nicht mal so freut euch, sondern
verlocket.
Was?
Verlocket.
Nicht nur verlocket? Was?
Hüpfet!
Jawohl, wie Maskelber. So, genügt. Also, im tausendjährigen Reich kommt dann aus. Wer irgendhier auch nur ein Strichlein hat fallen lassen, der ist im tausendjährigen Reich nicht einer der Größten. Wer allem glaubt, der ist groß im Reich der Himmel. Vom Gesetz bitte. Genau nach dem Buchstaben. Tausendjährigen Reich geht genau nach dem Buchstaben des Gesetzes. Kaum hat einer ein falsches Zeugnis gegeben, nur hat vielleicht nicht mal gemerkt, schon lebt er nicht mehr. Schon wird sein Leichnam in die Gehenna gelegt, dort Gehenna gelegt, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht, aber bitte nur für die 1000 Jahre. Ich weiß, was ich sage. Dann kommt Vers 20, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel, also nicht einmal in das Reich der Himmel eingehen können. Jetzt kommt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, Ja. Nehmen wir mal zum Beispiel Vers 43 in Kapitel 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über, wie? Jetzt kommt unsere Frömmigkeit, wird jetzt offenbar. Die meisten sagen, denn Gott lässt seine Sonne leuchten über Gute und Böse. Wie steht da? Er lässt seine Sonne leuchten zuerst über die Bösen und dann auch noch über die Guten. Steht so da. Aber regnen lässt er zuerst über die Gerechten und dann erst über die Ungerechten. Ist unser Gott ganz anders als wir? Ist er auch ganz anders als die heiligsten Engel? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und mit diesem Gott und Vater dürfen wir es direkt zu tun haben. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wo? Nicht auf dieser Erde und nicht in den Himmeln, sondern in der Unendlichkeit seiner selbst. Und das haben wir wohl im Glauben, in der Glaubensrealität, besitzen wir Dinge, die Dinge heute schon so, dass wir schon sinnen können über das, was dort oben ist, wo unser Leben mit Christus schon verborgen ist. Darüber sinnen und dass wir suchen können, was da oben ist, wo wir schon hinversetzt sind, dem Geiste nach. Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jetzt präzisiert Jesus diese buchstäbliche Aussage des Gesetzes, so, wenn schon, wie Gott die Sache nach Forschungsarbeit erkannt hat und beurteilt, nämlich, ich aber sage euch, dass jeder, der ein Weib ansieht, ihr zu begehren, bitte, ein Weib ansieht, ihr zu begehren, ist nebenbei gesagt noch so zu verstehen, hier handelt es um eine Gynä und darunter versteht der Neue Testament verheiratete Frau. Das nebenbei. Ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, schon Ehebruch mit ihr vollzogen, begangen hat in seinem Herzen. Aha. Jetzt verstehen wir, womit wir andere richten oder anklagen oder beschuldigen, verdammen wir uns selbst, denn was bei einem anderen offenbar geworden ist, Gott hat offenbar werden lassen, ist bei uns da drin alles vorhanden. Nur hat Gott noch nicht offenbar werden lassen. Reine Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Ja. 31. Es ist aber gesagt, wer irgend sein Weib entlassen wird, gebe ihr einen Scheidebrief. Ja. Das Gesetz. Paulus kommt auf den Punkt zurück und beurteilt das wie. Das hat Gott auch nur genehmigt, den Scheidebrief, das sind alles Anträge heiliger Engel, genehmigt, um der Herzenshärtigkeit der Söhne Israels willen, so sagt Paulus und Jesus. Dann wegen dem Schwören. Dann 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widerstehet nicht dem Bösen, sondern wer irgend dich auf deinen rechten Backen schlagen wird, dem biete auch den anderen da. Und so weiter, und so weiter. Das Gewaltige, liebet eure Feinde. Segnet ihr euch fluchen. Vers 47. Und wenn ihr eure Brüder allein grüßet, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Und jetzt ein wunderbares abschließendes Wort von Kapitel 5. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein wunderbares Wort Jesu unter Gesetz und vorerst nur an wen gerichtet? An die verlorenen Schafe vom Hause Israel. Wunderbar. Und das ist jetzt nicht eine Gesetzesvorschrift, sondern eine Einladung und wer da recht hören kann, schon eine Verheißung. Schon eine Verheißung. Aber nur aus dem Munde dessen, der sich freiwillig unter das dem Vater nicht wohlgefällige Gesetz gestellt hat. Der darf Dinge aussprechen, denen Gesetzesfanatiker, Schriftgelehrte und Pharisäer und Hohenpriester nichts dagegen sagen können. Oh ja, noch 10 Minuten. Kapitel 6. Hab Acht, dass ihr euer Almosen nicht gebet vor den Menschen. 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du Almosen gibst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Was haben wir vor uns? Eine Linke und eine Rechte. Aber was nicht? Was ist denn zwischen links und rechts?
Die Mitte.
Die Mitte. Der gerade Weg. Mein Sohn, weiche ab, weder zur Linken, ist klar. Die Finsternis möchte, aber auch nicht zur Rechten. Das Gesetzesfeuer ging aus der Rechten Gottes von der Seiten heiliger Engel hervor. Almosen geben. Almosen. Nun hat das griechische Wort einen wunderbaren Klang. Almosen. Ja, Almosen, das ist eine billige Sache, nicht? Wir kennen eine Gazelle. Wer kennt sie? Apostelgeschichte, so und so. Da war eine Jüngere, ich glaube zum Joppe, eine prächtige Schwester in Christo. Ihr Name war Dorcas, das heißt Tabitha, eines ist Hebräisch und das andere ist Aramäisch, aber nicht Deutsch. Und auf Deutsch heißt das Gazelle. Gazelle. Und es heißt es so schön, und sie war voll guter Werke und Almosen. Da steht wieder das Wort. Aber was heißt das im Griechischen? Wunderbar. Sie war voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Ja, wenn Almosen in dem Sinne gegeben werden, als Erweis herzlicher Barmherzigkeit, dann genügt ein Schärflein einer Witwe. Almosen. Ja, und die starb ja. Die starb ja. Dann wird offenbar. Da kamen die Witwen und Waisen und armen Leute, ja, die Armen, und weinten. Brachten ihre Klage vor den Petrus, nicht? Und er konnte sie ja dann auferwecken. Ein wunderbares Beispiel, was geschieht. Stehe auf. Jetzt zuerst wird sie geweckt. Erweckt. Und dann steht sie auf. Auferweckung. Auferstehung. Und stellte sie lebendig dar. Lebendig machen. Das sind die drei Arten. Auferweckung der Seele. Aufstehen des Leibes. Lebendig machen nach dem Geist. Alles Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Christus auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht. Und diese wunderbare Gazelle. Lass deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Und ich sah das ganze Heer, das heißt die Repräsentanten der ganzen Schöpfung vor dem Throne Gottes versammelt. Zu seiner Linken und zu seiner Rechten. Der Vorsitzende Christus gibt bekannt, um was für ein Traktandum es jetzt sich handelt. Der gottlose König Ahab muss sterben. Er soll sterben als Kriegsmann in Ramoth Gilead. Meine Herren, was soll geschehen, dass dieser König Ahab hinaufzieht nach Ramoth Gilead, um dort zu sterben? Der eine sprach so, der andere sprach so, und der Vorsitzende, Jesus Christus, nimmt keinen Antrag an, genehmigt keinen Antrag zur Ausführung. Da tritt der Geist hervor, jetzt Achtung, und sagt, ich will ihn bereden. Wie soll das zugehen? Im Einzelnen? Ich werde ausgehen und ein Lügengeist sein, in aller seiner Propheten Mund. Und dann wird er ihn aufziehen. Du wirst es tun. Kommt dieser Geist von links oder von rechts? Von links. Wird einfach als Geist bezeichnet. Ah ja. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Die Angelaue, nicht boten Menschen. Allzumal dienstbare Geister, bitte, lesen wir. Da sind sie versammelt vor dem Throne Gottes. Zu seiner Linken und zu seiner Rechten. Bitte, dürfen wir jetzt, denen so viel geschenkt ist an Erkenntnis, durch den Geist, der uns geschenkt ist, hier auch einmal lesen? Dem Glauben, der die Vorgänge in der unsichtbaren Welt sehen kann und verstehen lernen kann, dass auch hier gilt, dass der Vater zu seinem Sohn, dem Vorsitzenden dieser himmlischen Versammlungen, gesagt hat, lass dann die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Können wir das verstehen? Ganz gewaltig. Das, was die Rechte getan hat und Gott genehmigt hat, in Bezug auf die Gesetzgebung vom Sinai, nur um eine gewaltige Sache zu nennen, da haben die gar kein Verständnis. Höchstens so weit, dass sie sagen, für uns ganz willkommene Sache. Wenn die zur Rechten erklären, Wissseele sündigt, die muss sterben. Was haben die verfügt? Dass jede Seele wo landet? Im Totenreich, dessen Beherrscher der Satan war. Gewaltige, ungeheure Dinge, nur um anzudeuten, was in solchen einfachen Aussprüchen Jesu Christi an herrlichen Erkenntnisreichtümern verborgen ist. Dann kommt noch das stille Gebet im Kämmerlein. Und was kommt jetzt? Würdiger Abschluss für heute Abend. Was kommt jetzt? Vers 7, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, eben, ihr Söhne Israels. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen werden erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürftet, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun also. Also was kommt jetzt?
Vater unser.
Und zu was wurde dieses Gebet missbraucht? Genau zu dem, wovon Jesus eben gewarnt hat. Dieses Gebet 70 Mal hintereinander. Hat er das gemeint? Wir kennen die Worte. Deshalb darf ich einige Fragen stellen. Hat je einer der Apostel, es seien die 12 oder der Apostel Paulus oder andere Apostel, dieses Gebet je wieder gesprochen nach der Schrift? Antwort? Nein. Kommt es irgendwo sonst noch einmal vor? In den Briefen oder irgendwo? Antwort? Nein. Ich greife ein Wort heraus. Und vergib uns unsere Schulden. Und jetzt, was kommt jetzt? Gleich wie wir vergeben unseren Schuldnern gegenüber. Ihnen vergeben. Aha. Stimmt hier das Wort? Mit welchem Maß ihr messet, soweit ihr anderen vergebt, wird auch euch wieder vergeben werden. Ist das Grundsatz des Evangeliums der Gnade Gottes? Ohne jede Forderung, ohne jedes Werk. Einfach als Geschenk Gottes. Ja bitte, was gilt denn für uns? So jemand Klage hat wider seinen Bruder. Kommt sowas überhaupt noch vor bei uns? Auch eine Frage. So jemand Klage hat wider seinen Bruder, so möge er ihm vergeben, gleich wie auch Gott ihm in Christo längst schon vor Grundlegung der Welt vergeben hat. Ist das was anderes? Ganz anders. Aha. Und seht, in dieser Weise, Zug um Zug, ganz anders. Aber jetzt bitte. Jesus hat gesagt, betet ihr nun also. Unser Vater, der in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser nötiges Brot oder tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung. Liebe Geschwister, können wir dieses Wort auch aussprechen heute? Heikle Frage. Wenn dieser Wortlaut für uns gelten würde, dann wäre es nach dem Willen Gottes. Und dann müsste was geschehen, wenn wir nach dem Willen Gottes bitten? Dass er die Bitte erfüllt, erhört und erfüllt. Ja, bitte. Liebe Geschwister, lassen wir uns sagen bei der Gelegenheit, wie lesen wir unsere Bibel? Wie lesen wir unsere Bibel? Wird dieses Wort, führe uns nicht in Versuchung, im tausendjährigen Reich erfüllt? Antwort: vollkommenerweise. Kann der Satan noch verführen, wenn er gebunden ist und alle Dämonen schon dem Gericht übergeben worden sind? Muss einer stehlen, weil ihn hungert? Muss einer Ehe brechen, weil er keine Frau hat? Muss er falsches Zeugnis geben, weil er irgendwie in Notlage ist? Alles ausgeschlossen. Und Gott selbst versucht wen? Niemand. Ist dieses Wort im tausendjährigen Reich erfüllt? Diese Bitte? Aha. Also, für wann gilt dieses Wort? Wann werden Sie glückselig sein? Wann werden Sie das Erdreich besitzen? Wann werden Sie nicht mehr weinen, sondern lachen? Und so weiter. Wann? Bitte. Aha. Sind die Worte Jesu richtig? Jawohl. Lehrt uns aber die Schrift zu fragen, Herr, gilt das zur Zeitalter des Gesetzes oder gilt das zur Zeitalter zu Pfingsten vor 2000 Jahren oder gilt das zur Zeit der 2000 Jahre des Geheimnisses des Leibes des Christus oder gilt das im tausendjährigen Reich oder gilt das erst auf der neuen Erde? Dürfen wir so fragen? Nein, das sollen wir. Sollen wir. Wird dann nicht um uns herum. Was ist dann los, wenn das Auge Licht ist? Was ist dann los? Ja, dann ist der ganze Leib Licht. Und wenn das Auge irgendwie finster ist, dann ist der ganze Leib Finsternis. Ein wunderbares Wort für uns. Hiob 29. Auge war ich dem Blinden. Oh. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass ich blind bin, war für dich und für deine ganze Gotteswelt. Darf ich das sagen? Können wir alle repetieren. Was sagt er dann? Lieber Arthur, darf ich dann dein Auge sein? Was, Herr? Du willst mein Auge sein? Kann ich fast nicht glauben. Aber gern! Ja, wenn Jesus mein Auge ist, ist dann mein Auge Licht? Ist dann auch mein ganzer Leib Licht? Oh, sind das Verheißungen? Herrlich! Aber bitte, die können wir nur verstehen. unter dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ein Evangelium, das ganz allein nach seinem Herzen und nach den Gedanken seines Herzens ist und nicht nach wunderbaren Heiligen und weiß was für Vorschriften und gut gemeinten Satzungen von frommen und heiligen Geschöpfen. Bitte. So. Abschließend zwei Worte. Eines noch zum Unser Vater. Aha. Auch hier war nicht die Meinung Jesu, jetzt nichts mehr anderes zu beten, als nur nach diesem Buchstaben. Ja, wie hat dann zum Beispiel Paulus gebetet?
Gesegnet sei der Vater.
Gepriesen sei wer? Der Gott und Vater. Ist der Vater auch an erster Stelle bei Paulus? Der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmel. Vater, himmlischer Vater im Himmel. Das heißt, dieses kurze Gebet nach dem Buchstaben aus dem Munde Jesu ist das Muster, kurze Mustermodell für alle anderen Gebete. Da soll zuerst dem Vater im Himmel die Ehre gegeben werden und seine Anliegen berücksichtigt werden. Und erst an zweiter Stelle was? Lass uns heute nicht verhungern. Gib uns heute unser tägliches Brot. Aha. Hat Paulus auch so sich daran gehalten? In seinen letzten Briefen immer zuerst Gott der Vater und die Himmel und ihre Herrlichkeit und unsere Begnadigung in Herrlichkeit und zuletzt aber und dann im zweiten Teil auch. Er wird euch nach eure Bedürfnisse befriedigen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christo Jesu. Unsere irdischen Bedürfnisse. So, das kommt dann auch noch ganz wunderbar bei Paulus. Und abschließend nur noch, dass wir sehen, welchen Unterschied vorerst Gott zur Darstellung gebracht hat, indem er den letzten der Apostel, den Apostel Paulus, gerufen hat. Und zwar Apostelgeschichte 22, hat die richtige Nummer wieder. Vers 15, da sagt, der den Saul von Tarsus jetzt orientierenden, nachdem der Herr ihm aus der Herrlichkeit erschienen ist, Vers 15, denn du wirst ihm an alle Menschen, das ist ein Unterschied, nur für die verlorenen Schafe vom Hause Israel. Ein Unterschied. Du wirst ihm für ihn an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und jetzt, was geschieht? Vers 17. Und es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah. Wer ist der ihn? Christus. Der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus. Denn sie, wer sind die sie? Die Führenden in Jerusalem, zu denen er gehen wollte. Denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Ist es dem Herrn erhöhten Jesus Christus klar, dass vorläufig für die verlorenen Stämme Israels andere Gottesordnungen gelten als unter dem Evangelium der Gnade Gottes für die hoffnungslosen Nationen? Ist das dem Herrn Jesus klar? Bruder Mulfahrt nicht so ungeschickt, recht. Aber Paulus, der versteht das noch nicht. Ich sprach, Herr, Sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und die Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, geh hin und ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Klare Anweisung, Ich empfehle, liebe Geschwister, das sehr zu beachten, damit wir nicht ein Mischwerk uns leisten und weder noch haben, sondern unglückselige Kinder Gottes sind. Sondern ganz klar sehen dürfen, wunderbarer Gott, unser himmlischer Vater, in Christo Jesu, Abba, lieber Vater, hier bin ich. Halleluja, Amen. Amen.
Ich habe lange.
So. Und ich bitte ihn, ich flüstere ihm etwas ins Ohr.
Das Ohr geflüstert, ich soll euch sagen, das Buch von Franz Al, darf ich mal fragen, wie das gelesen hat? Aber noch nicht so viel. Teilweise. Er versucht, das, was wir heute gehört haben, was für das tausendjährige Reich bestimmt ist, in die Jetztzeit zu projizieren.
Durchgeführt.
Nicht? Und das ist der große Irrtum von diesem, vielleicht gut gemeint, ich bin überzeugt, dass der vom Herzen gut meint, er hat die Erkenntnis nicht, dass es eben Zeiten gibt in Gottes Plan. Meine Frage ist jetzt aber jetzt nur so, wir sind alle in Gemeinschaften oder in Landeskirchen zu Hause und da wird das Vater Unser nun häufig gesprochen, auch bei Beerdigungen, da kommst du auch mal hin, da wird auch gesprochen, wie sollen wir uns denn da verhalten, mitbeten oder, ist ja ganz praktisch.
Ja, wenn er mich fragt,
gibt es eine gute Antwort.
Da bete ich mit und der Herr weiß nicht nur, wie ich es meine, sondern der Herr hat mir schon gezeigt, wie er es meint.
Ja, ich habe immer...
Hat Paulus, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kam, was er da erlebt hat, wissen wir alle, nicht? Hat er sich da unter den Buchstaben des Gesetzes gestellt? Ich bin allen alles geworden, wenn nur in irgendeiner Weise ich einen für Christus gewinnen kann. Nicht? Den unter Gesetz, einer unter Gesetz. Und wer jetzt das Untervater spricht, meint's gut, nicht? Und ich spreche es auch. Und da drin, was macht der Heilige Geist bei uns? Wissen wir, was und wie wir beten sollen? Wissen wir nicht, gell? Bitte, Römer 8. Ne? Aber der Geist selbst, der unsere Herzen erforscht, weiß, wie wir es meinen und verwandelt jetzt die Dinge so vollkommen und heilig, dass sie so vollkommen und heilig vor Gott dem Vater ankommen, wie wir es eigentlich gemeint haben. Noch viel wunderbarer. Soweit.
Danke. Ja, ich habe immer es so gemacht, dass mit dem Vergib uns unsere Sünden, da habe ich geschwiegen, das habe ich nicht mitgebetet. Da habe ich mir das kann nicht stimmen, das ist mir zu wenig, denn ich bin noch zu hartherzig. Aber mir geht es um etwas anderes. Wir haben heute Abend etwas gehört vom Vater Unser, dass das nicht in diese Zeit hineinpasst. Und nun stehen wir in Gefahr, hier gibt es überall, dass Leute kommen, die jetzt eben in die Kirche gehen und das Vater Unser beten, dass die uns sagen, so altmodisch, das brauchst du doch gar nicht, das ist doch Quatsch, das gehört doch gar nicht hierhin. Dass wir uns erheben über die Menschen, die diese Botschaft, die wir heute gehört haben, hier nicht gehört haben und nicht verstanden haben.
Also, ich danke dem Herrn für diese Worte, bitte. Die gehören auch da rein, überall in die Herzen. Ja.